SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Vadim Glusman gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten unserer Zeit. Dem Geiger gelingt es, die herausragende Spieltradition des 19. und 20. Jahrhunderts mit der Frische und Dynamik der Gegenwart zu beleben. Er ist nicht nur beeinflusst von den führenden Köpfen der historischen Aufführungspraxis, sondern auch von einigen Heroen, die er verehrt, wie man es selten erfährt. Zum Beispiel David Oistrach und Henrik Schering. Aber dazu wird er gleich im Gespräch mehr erzählen. Glusman ist ein demütiger Künstler, der sich ganz in den Dienst der Musik stellt. Mein Name ist Roland Kunz, ich grüße Sie herzlich und zu Beginn spielt Vadim Glusman gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Bergen unter Leitung von Andrew Litten die Melodie aus Souvenir d'un lieu cher von Peter Tchaikovsky im Arrangement von Alexander Glasunov. Herzlich willkommen, Vadim Glusman. Sie haben sich und Ihr künstlerisches Leben in den Dienst der Musik gestellt. Und da sind es ja doch große Weiten, Spannungsfelder der Epochen zwischen Barock, Romantik und Moderne. Und wenn man sie hört, wenn man über sie liest, dann sind es doch immer wieder zwei Namen, die mit besonderer, sagen wir mal, mit besonderer Glut auftauchen. Bach und Brahms. Ist Bach auch für Sie so etwas wie ein Gott?
I would not use word God simply because I don't know what it is or who it is. The answer is yes. Bach is complete. Bach is something that
Ich würde das Wort Gott nicht benutzen, ganz einfach, weil ich nicht weiß, was oder wer es ist. Aber die Antwort lautet ja. Bach ist vollkommen. Vollkommen in dem Sinne, dass man nichts wegnehmen oder hinzufügen könnte. Ich finde, seine Musik ist so nah an der Perfektion, wie kein Mensch es je erreicht hat. Und Brahms ist ähnlich, aber er ist näher zu uns Menschen. Brahms ist in gewisser Weise menschlicher, obwohl auch sein Grad an Perfektion unfassbar ist. Wir wissen nicht so viel über Bachs Leben, wie wir über Brahms Leben wissen. Brahms ist viel ausführlicher dokumentiert und wir wissen, wie viel er zerstört hat, wie viel Musik er verbrannt hat, weil er nicht zufrieden damit war. Und was er letztendlich für uns hinterlassen hat, zum Spielen bzw. zum Hören, das hat seinen Fingerabdruck unter jeder Note, bis er zufrieden war. Der Grad an Perfektion ist unglaublich. Ich denke, dass diese beiden Komponisten sehr gut zusammenpassen, so unterschiedlich sie sind.
I do think these two composers are very much very fitting together, as different as they are, of course.
Haben Sie eigentlich so Ihre Idole des Geigenspiels? Wer sind Ihre Helden, um es mal so zu sagen? Bach, Brahms, das ist ja schon mal klar, aber Sie kommen ja aus der russischen Tradition, der russischen Schule. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht Bach und Brahms waren, die Sie als erstes gelernt haben. Ist das so?
Unfortunately, it was not. Well, if you look in my violin case, you will see two pictures.
Stimmt. Leider waren es nicht Bach und Brahms. Wenn Sie hier in meinen Geigenkasten schauen, dann sehen Sie zwei Fotografien. David Oistrach und Henrik Schering. Das beantwortet Ihre Frage in gewisser Weise. Ich würde vielleicht nicht das Wort Helden benutzen, ganz einfach, weil es für mich nicht im Zusammenhang mit Musik funktioniert. Aber ich würde sie als Guides bezeichnen, als eine Art Kompass. Es sind diejenigen, die das Wo, Warum und Wann in meinem Leben bestimmen und die auch irgendwie meine Fragen beantworten. Und diesbezüglich gibt es doch schon auch noch mehrere Guides. Das hat aber nichts mit russischer oder deutscher oder chinesischer Schule zu tun. Für mich ist das absolut kosmopolitisch. Musik ist kosmopolitisch. Also, für mich gibt es da diese Künstler wie Arnoncourt, Gidon Kremer, Benedetti Michelangeli und so weiter und so weiter. Die Liste ist unendlich. Und diese Künstler repräsentieren für mich etwas, was sehr wichtig ist für mich. Und daher haben sie mich auch inspiriert und beeinflusst. Ich habe leider nicht genug Platz in meinem Geigenkasten, um all diese Bilder unterzubringen.
Immer wieder wird ihm ein obertonreicher, leuchtend warmer Geigenton attestiert. Vadim Glusman, den wir hier gemeinsam mit dem Bergen Philharmonic Orchestra unter Leitung von Andrew Litten mit dem ersten Satz aus dem ersten Violinkonzert G-Moll Opus 26 von Max Bruch hörten. Und Isaac Stern, ich habe gelesen, dass diese Ikone des Violinspiels auch für Sie sehr wichtig gewesen ist. Ich habe Isaac Stern mal in New York gesprochen und hatte ein sehr beeindruckendes Gespräch mit ihm. Sein Sohn Michael war 5 Jahre lang in Deutschland Chefdirigent des Rundfunksymphonieorchesters Saarbrücken. Es war so außergewöhnlich, Isaac Stern zu begegnen und seine Gedanken zu hören. Er war damals quicklebendig und dennoch unfassbar kurze Zeit später war er tot. Aber seine Gedanken zur Musik und so weiter, das waren Schätze. Wie haben Sie das gesehen? Wie haben Sie den Meister erlebt? Isaac Stern gab ja weltweit Masterclasses.
Well, maybe I start from the other end. Michael is a dear friend.
Um das Pferd von hinten aufzuzäumen, Michael Stern ist ein sehr guter Freund von mir. Das hat allerdings nichts mit meiner Verbindung zu seinem Vater zu tun. Wir beide machen einfach unheimlich gern Musik miteinander. Er ist ein ganz besonderer Mensch und ich mag ihn sehr. 2021 wäre Isaacs 100. Geburtstag und da werden Michael Stern und ich ein schönes Konzert zusammen machen. Ich habe Isaac Stern in einem Schlüsselmoment meines Lebens getroffen. Es war so jener Glücksmoment zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich war ein Teenager, 16 Jahre alt, und ich war gerade aus der Sowjetunion ausgereist, kam nach Israel und hörte durch einen absoluten Zufall, dass Isaac Stern da war und sich im Jerusalem Music Center einige junge Geiger anhören würde. Also habe ich meine Geige geschnappt und bin dorthin gefahren. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob und wie das klappen könnte, denn diese Vorspiele waren ja schon 2 Jahre zuvor organisiert und ausgebucht. Und ich wollte da einfach rein. Absolut naiv. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, die komplette Ignoranz. Und wie der Zufall es wollte, stieß ich auf Isaac Stern, als wir gemeinsam das Gebäude betraten, und er sagte zu mir, okay, ich habe 5 Minuten für dich. Ab diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben komplett geändert. Wenn wir über Schulen sprechen, über russische Schule, Sowjetschule, wie auch immer. Aus dieser Sicht hat Isaac Stern mir jedes Mal, wenn wir uns trafen, ausnahmslos klargemacht und gezeigt, wie viel ich nicht weiß. Zuerst war das ein kompletter Schock für mich. Ich war Gewinner diverser Wettbewerbe in der Sowjetunion und dachte, dass alles in Ordnung ist und ich auf einem guten Weg sei. Und was er mir in seiner ehrlichen und herzlichen Art klargemacht hat und vor Augen geführt hat, war, dass ich absolut keine Ahnung von Musik hatte. Und ihm verdanke ich, dass ich ab dann nicht mehr Violine, sondern Musik gelernt habe. Und da gibt es einen ganz klaren Unterschied. Ein Violinist zu sein, ist das eine. Ein Musiker zu sein, ist etwas ganz anderes. Und bis ans Ende meines Lebens werde ich dankbar sein für diesen Samstag in Jerusalem, als Isaac Stern mir sagte, du musst zurück zur Schule und musst zunächst mal die 2. Violine im Haydn-Quartett spielen. Und dieser Satz hat mein Leben verändert.
When he told me you have to go back to school and play 2nd violin in Haydn quartet. And that sentence changed my life.
Thank you. Kammermusik mit Vadim Glusman. Du musst zunächst mal die zweite Violine in einem Haydn-Quartett spielen, hatte Isaac Stern gesagt. Hier spielte Glusman im dritten Satz aus dem Streichquintett A-Moll von Max Bruch die erste Violine, neben Sandy Steinbergs Violine, Maxim Risanov und Ilse Klava Viola, Reinis Birznieks Violoncello. Die erste Begegnung mit Isaac Stern war also schon so etwas wie eine schockierende Degradierung.
It felt degrading at the time, because I had no idea what is chamber music. Yeah. Which at the end of the day means I had no idea what is music.
Ja, es fühlte sich zu dieser Zeit wie eine Degradierung an, denn ich hatte damals keine Ahnung, was Kammermusik ist. Was allerdings letzten Endes hieß, ich hatte keine Ahnung, was Musik ist.
Wie ist das eigentlich heute? Was bedeutet Ihnen heute Kammermusik? Machen Sie Kammermusik? Treffen Sie sich mit Gleichgesinnten? Gute Kammermusik braucht ja auch die Kunst der Zurücknahme des Egos, der solistischen Ambition, das Zurücktreten in einer Reihe mit den Mitmusikern. Also, was bedeutet Ihnen Kammermusik?
All music is chamber music. Uh-huh. When you play Bach solo sonata, it is chamber music.
Ganz einfach, alle Musik ist Kammermusik. Wenn man Bach solo sonata spielt, dann ist das Kammermusik. Kammermusik im Spiel mit einem selbst. Der Monolog ist in der Musik unmöglich. Den gibt es nicht. Oder besser gesagt, den sollte es nicht geben. Selbst eine Linie auf einer Notenlinie hat zwei Seiten. Und es ist unmöglich, Musik nur in eine Richtung zu spielen. Das ist eine Tatsache. Und es ist etwas, was uns in der Sowjetunion damals nicht gelehrt und bewusst gemacht wurde. Da kam es nur darauf an, wer kann schneller und lauter spielen und dann wiederum, wer kann lauter und schneller spielen. Nichts sonst. Ich übertreibe vielleicht ein wenig, aber das war so die Hauptausrichtung. Also wie gesagt, dieser Moment mit Isaac Stern veränderte mein Leben. Und jedes Mal, wenn ich später zu ihm ging, dachte ich, jetzt hast du es. Und jedes Mal zeigte er mir eine Tür, die ich noch nicht einmal gesehen hatte. Nicht nur, dass ich nicht wusste, was sich hinter der Tür verbarg, ich wusste noch nicht einmal, dass da eine Tür war. Es waren unglaubliche Momente mit ihm. Manchmal war er dann sehr streng und drängend, manchmal aber auch sehr nett. Aber es bezog sich immer alles auf Musik und war im Sinne der Musik, für sonst nichts. Was kannst du noch verbessern? Das war ständig die Hauptfrage. Okay, das hast du begriffen. Wohin gehen wir nun weiter?
How can you improve? That was basically the constant question. Fine, you have gotten to here. Where do we go next?
Eine sehr frühe Aufnahme mit Vadim Glusman und der Pianistin Angela Joffe, die wie Glusman in der damaligen Sowjetunion geboren wurde und später ihre Ausbildung unter anderem in Israel absolvierte. Das war der zweite Satz aus der Violinsonate E-Moll, Köchle-Verzeichnis 304 von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie haben eben gesagt, alle Musik ist Kammermusik. Haben Sie durch Isaac Stern bzw. die Beherzigung seiner durchaus strengen pädagogischen Empfehlungen auch Kammermusik lieben gelernt?
Ich kann mir heute das Leben ohne Kammermusik nicht mehr vorstellen. Wenn ich meine Konzertplanung betrachte, habe ich immer das Gefühl, dass ich lange nicht genug Kammermusik spiele. Ich versuche das jetzt in den Griff zu bekommen, indem ich ein zweites Kammermusikfestival gründe, zu dem ich Freunde, Kollegen zusammentrommle und mit denen ich dann Musik zusammen mache.
Ja, mit denen sie Musik zusammen machen. Das ist ja ein ganz spezieller, ein eigener Kosmos und es ist etwas ganz anderes, als in der Funktion des Solisten auf der Bühne zu stehen.
Yes and no.
Yeah.
To stand on the stage as a soloist playing Brahms concerto, if you play it alone, this is a very sad story.
Ja und nein. Auf der Bühne zu stehen und Brahms Violinkonzert zu spielen und es allein zu spielen, das wäre eine sehr traurige Angelegenheit. Das Brahms-Konzert zum Beispiel ist für mich Kammermusik, größere Kammermusik. Ich hatte eine wundervolle Erfahrung, als ich vor einigen Jahren mit dem Orpheus Chamber Orchestra unterwegs war, mit Tschaikowskis Violinkonzert, ohne Dirigent. Wenn das überhaupt ein Orchester kann, dann ist es das Orpheus Chamber Orchestra. Das sind unglaubliche Musiker. Viele von ihnen sind meine Freunde. Bis dahin hatte ich Tschaikowski seit ungefähr 25 Jahren nicht mehr gespielt. Und sie haben mir das Geschenk eines neuen Konzerts gemacht. Es gab überhaupt keinen anderen Weg. Sie haben es wirklich zu einem reinen Kammermusikerlebnis gemacht. Und jeden Abend von Neuem wurde das Konzert sozusagen neu improvisiert. Das war eine sensationelle Erfahrung. Ich kann Tschaikowski nie mehr so spielen, wie ich es zuvor getan habe. Das hat sich komplett verändert. Und diese Essenz liegt in jeder Musik, ganz egal, ob man mit einer Person zusammenspielt oder mit 100. Es ist immer dasselbe. Der einzige Wunsch, den ich habe, das ist, mehr Kammermusik spielen zu können. Ganz einfach. Ich treffe mich zum Beispiel in Israel mit Johannes Moser, Tabea Zimmermann und einigen anderen, um Forellenquintett und weitere schöne Stücke zu spielen. Das ist etwas, was ich einfach nur mache, um mein tiefes Bedürfnis nach Kammermusik zu befriedigen.
So this is something that I try to do simply to satisfy my urge.
Vadim Glusman Violine und Angela Joffe Klavier spielten den Tanz der Ritter aus dem Ballett Romeo und Julia von Sergei Prokofjew. Wie ist es eigentlich, wenn Sie auf die Bühne kommen? Wer sind Sie dann? Verwandelt sich da der Vadim Glusman in einen anderen Menschen? Sind Sie dann der Überbringer oder sozusagen der Botschafter der Musik, die Sie spielen? Wer sind Sie dann? Ein Medium?
I don't take myself so seriously to think about it. If I was to choose a word, some sort of a transmitter.
Ich nehme mich nicht so ernst, darüber nachzudenken. Wenn ich dafür tatsächlich ein Wort finden sollte, dann bin ich vielleicht so etwas wie der Übersetzer. Zum Beispiel der schwarzen Noten eines Johann Sebastian Bach, die ich erstmal in einen Klang übersetze, so wie ich die Noten verstehe. Das ist der Moment, in dem Vadim Glusman präsent ist, da wo ich übersetze, was die Noten bedeuten. Ich würde es niemals wagen, mich vor den Komponisten zu stellen. Vielleicht komme ich da noch weiter, aber jetzt in keinem Fall. Also noch einmal, wenn man einen Begriff für meine Aufgabe suchen sollte, ich bin der Übersetzer.
If you were to choose a word, yes, transmission is the action, translation.
Thank you.
SWR 2 zur Person Vadim Glusman. Der israelische Geiger mit ukrainischen Wurzeln gehört mittlerweile zu den profilierten Spitzeninterpreten der mittleren Generation. Eben spielte er noch einmal gemeinsam mit der Pianistin Angela Joffe die Kammermusikversion der Moritat von Mackie Messer aus Kurt Weils Dreigroschenoper. Gerne nimmt Glusman sich der Moderne an. Das Spannungsfeld zwischen Bach und Schnittke, zwischen Barockbogen und modernem Geigenbogen überwindet er oftmals innerhalb eines Konzerts. Einem Musiker oder besser gesagt Menschen fühlt er sich ganz besonders verpflichtet. Dem großen Geiger Henrik Schering, über den er ganz explizit sprechen möchte. Sie hatten 2018 zu einem wahren Schering-Jahr deklariert und dem 1988 verstorbenen Künstler auch Konzerte gewidmet. Warum Henrik Schering?
Well, simple reason, of course, is that we celebrate this year his 100th anniversary.
Nun, ein ganz einfacher Grund ist zunächst, dass ich 2018 Henrik Scherings Geburtstag zum 100. Mal jährte. Und für mich repräsentiert dieser Künstler die höchste Vorstellung, nicht nur in der Musik, sondern in der Kunst ganz allgemein. Er ist einer der größten Repräsentanten einer Zeit, die wir heute als die goldene Generation bezeichnen, also das goldene Zeitalter des Violinspiels. Und ich habe mich schon immer unglaublich zu seiner Art, Musik zu machen, hingezogen gefühlt, zu seinen vornehmen, lauteren Zielen. Für ihn war es nie eine Frage, weshalb er auf die Bühne ging. Einzig und allein, um der Musik zu dienen. Für mich ist das etwas, was ich selbst sehr wertschätze und was ich leider in unserer Zeit mehr und mehr verschwinden sehe. Und letztendlich glaube ich, dass man genau das bewahren sollte.
Sehen Sie da zu viele Musiker, die sich vor die Musik stellen und auf diesem exponierten Platz sozusagen Selfies machen?
Well, our age does reflect in the way we make music, for better or worse. Making selfies is one of the sides that we witness today, yes.
Unsere Zeit spiegelt sich wieder in der Art, wie wir Musik machen, ob besser oder schlechter. Die Selfies sind ein Teil dieser Schwäche.
Henrik Schering spielte Bach, den dritten Satz aus dem Violinkonzert A-Moll, Bach-Werke-Verzeichnis 1041. Die Aufnahme entstand 1959 mit dem Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks unter Leitung von Karl Ristenpath. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass Sie Bach und Brahms in einem Konzert zusammenbrachten und beides auch solistisch bewältigen?
Well, these were two of the most important composers to Henrik Schering, of course. His recordings of Bach and of Brahms, for that matter, are unsurpassed. I can't imagine.
Nun, das waren natürlich zwei der wichtigsten Komponisten für Henrik Schering. Seine Aufnahmen von Bach und Brahms sind zwar Vergangenheit, aber ich kann mir nichts Reineres und Bedeutungsvolleres vorstellen. Er war wirklich der König des Violinspiels. Das war ein Grund für die Zusammenführung von Bach und Brahms in diesem Konzert. Darüber hinaus war das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken das letzte Orchester, mit dem Schering auf einer Tournee zusammengespielt hat. Er spielte Brahms auf dieser Tour und starb nach einem Konzert in Kassel. Also ist es bedeutungsvoll, in vielerlei Hinsicht zu seinen Ehren Brahms zu spielen. Ich weiß von seiner Witwe, Frau Schering, dass sie nach seinem Tod ein altes Interview fand, in dem er gefragt wurde: Maestro, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch 2 Stunden zu leben hätten, was würden Sie tun? Und er antwortete: Ich würde aufstehen und das Brahms-Konzert spielen. Und genau das hat er getan. Er spielte das Brahms-Konzert und wachte nie mehr auf. Also es gibt viele Gründe. Ich bin sehr demütig und zugleich glücklich, dass die Deutsche Radiophilharmonie uns erlaubt hat, dieses Programm mit Brahms und Bach hier zu spielen. Wir sind sehr dankbar.
So I'm really very, very, I'm humbled that I'm here and I'm very grateful that this is happening.
War jene von Vadim Glusman angesprochene letzte und damit auch historische Aufnahme mit Henrik Schering einige Stunden vor seinem Tod beim Gastkonzert in Kassel. Niemand im Tournee-Aufnahmeteam wusste damals, dass dieser Mitschnitt des Violinkonzerts von Brahms, woraus wir soeben den dritten Satz hörten, das letzte sein würde, was von Henrik Schering zu erleben sein sollte. Ich erinnere mich an diese Schicksalsnacht 1988, als die Nachricht kam, dass Schering gestorben sei. Das ging damals wie ein Lauffeuer bei uns durchs Funkhaus. Ich war ihm damals noch kurz vor der Tournee begegnet, vor 30 Jahren genau. Und Sie tragen etwas von seinem Geist in sich?
I don't know. I do feel connected in some way. I've never met him, I've never heard him live.
Ich weiß nicht. Ich fühle mich mit ihm verbunden, ja. Ich habe ihn nie getroffen. Ich habe ihn nie persönlich hören können. 1988 war ich noch in der Sowjetunion und, wie Sie wissen, hat man dort zu nichts einen Zugang gehabt. Ich kenne seine Frau und ich spiele seinen Bogen, aber das sind alles nur sehr schöne Metaphern. Zu sagen, ich trüge seinen Geist in mir, das wäre eine Übertreibung. Ich würde mich da nicht so ernst nehmen.
I wouldn't take myself so seriously.
Er war ja ein großer Bach-Interpret. Vor allem am Anfang seiner Karriere hat sich das gezeigt, als Arthur Rubinstein ihn entdeckt hat. Er war eben nicht nur einer der großen Bach-Liebhaber seiner Zeit, sondern er war durchaus historisch informiert, nicht einfach nur romantisch in seiner Bach-Interpretation. Wie sehen Sie das?
Not at all. He was extraordinarily learned. The way he approached Bach was the amount of analysis that went into his interpretation.
Nein, überhaupt nicht. Er war außergewöhnlich gebildet. Die Art und Weise, wie er sich Bach genähert hat, war, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber das Maß tiefgehender Analyse, das sich in seiner Interpretation niederschlug, hat immer noch Bestand. Ich besitze seine Aufnahme der Bach-Partiten und Sonaten. Die Violintechnik zu sehen, mit der er Bach spielte, das zeigt seine wahre Beziehung zu Bach. Das ist schon wegweisend und voraussagend, was dann später durch die ganze Bewegung der historischen Aufführungspraxis herausgefunden wurde. Das passierte ca. 15 Jahre später, als Arnoncourt auf die Bildfläche trat. Natürlich spiele ich Bach heute ganz anders. Ich benutze den Barockbogen, um Bach zu spielen. Ich versuche nicht, irgendjemanden zu kopieren, denn das können wir ja gar nicht. Und ich denke auch, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss, seine Glaubenssätze, das Verständnis, worum es geht. Jeder muss seine eigenen Fehler machen, das glaube ich wirklich ganz tief. Also, indem wir hier zwei seiner Lieblingskomponisten und auch Bach spielen, geht es nicht darum, Schering zu kopieren. Wir haben zum Glück so viele Aufnahmen von ihm und mit einem Knopfdruck können wir seinem Spiel lauschen, was ein großer Schatz ist. Aber hiermit möchten wir zeigen, dass sich unsere Kunst auch weiterentwickelt. Und er und einige seiner Generation sind für mich eine Art Leuchtturm zu Ehrlichkeit und Reinheit in der Kunst und in der Musik.
He and people of his generation for me are a guiding light to honesty, to purity in art and in music. Thank you.
Vadim Klusmann Violine und Veit Stolzenberger Oboe waren die Solisten in der rekonstruierten Fassung des Konzerts Bach-Werke-Verzeichnis 1060, dem dritten Satz von Johann Sebastian Bach mit der Deutschen Radiophilharmonie. Wenn man sich mal vor Augen führt, was alles passiert ist zwischen den 80er Jahren und heute. In der Zwischenzeit hatten wir die großen Leute wie Arnoncourt und Herwege, die Keukens und Koopmans und wie sie alle heißen, die Protagonisten der sogenannten informierten Aufführungspraxis. Sie sind doch davon sicherlich auch beeinflusst, oder?
Absolutely. Not only I'm influenced by it. I'm grateful.
Absolut. Ich bin nicht nur beeinflusst davon, ich bin dankbar für dieses Riesenmaß an Wissen, das wir durch sie sammeln konnten. Das ist fantastisch und für mich ist das heutzutage unmöglich zu ignorieren. Das ist die Quintessenz. Wir wissen heute so viel, so viele Details, so viel mehr als noch vor 60, 70 Jahren bekannt war. Wir können das nicht außer Acht lassen. Ich kann das nicht außer Acht lassen. Also ja, meine Erwartung an den Klang ist total anders, als es früher der Fall war, wenn ich Barockmusik spiele oder höre. Das betrifft alles, auch den Anspruch an Phrasierung, Artikulation etc. etc. Die Liste ist da sehr lang. Und es ist auch sehr unterschiedlich zu dem, was Henrik Schering getan haben würde. Und da muss ich ganz demütig sagen, das ist mein Weg. Ich spiele Bach in dem Sinne, wie ich ihn verstehe. Aber Schering zu ehren.
Humbly, this is my way. I will play Bach the way I understand, in his honor.
Und noch einmal Bach, Gavotte en Rondo aus der Partita E-Dur Bachwerkeverzeichnis 1006 in Memoriam Henrik Schering. Vadim Klusmann zelebriert die Musik, die Gedanken an Schering. Er spielt eine Stradivari von 1690, die einst dem legendären Violinvirtuosen und Pädagogen Leopold Auer gehörte. Es ist eine Mischung aus Demut, Besessenheit und unbeirrbarem Wissen um die Reinheit von Musik, so wie er es empfindet. Ja, das ist Ihr Weg. Genau. Lassen Sie uns noch ein wenig über Ihren Weg sprechen. Wenn Sie an einem Abend innerhalb eines Konzerts gleich zwei Violinkonzerte spielen, das ist ja absolut selten und ungewöhnlich. Brahms und zuvor Bach. Wie geht das überhaupt technisch und im Kopf? Bach spielen und kurz danach Brahms. Dazu gehört ja dann auch der Wechsel vom Barockbogen auf den modernen Bogen.
Das ist eine Herausforderung, ganz gewiss. Vor allem auch in physisch-körperlicher Hinsicht. Der Barockbogen ist so dramatisch anders als der moderne Bogen. Ich muss das richtig üben. Ich wechsle beim Üben auch ständig den Bogen, um damit klarzukommen und diesen Wechsel zu meistern. Aber es ist auch immer noch nicht einfach und das wird es auch nie sein. Aber das ist etwas, was ich bewältigen muss. Heute ist es unüblich, zwei Konzertstücke an einem Abend zu spielen. Aber früher, noch vor 50, 60 Jahren, war das gar nicht so unüblich. Schering spielte sehr häufig zu Beginn ein Bach-Konzert, mit Vorliebe ein Doppelkonzert mit einem Kollegen aus dem Orchester, so wie ich es hier auch tue mit dem Oboisten Veit Stolzenberger. Und danach spielte er dann ein großes Hauptwerk der Violinliteratur. Bach, Beethoven, Tschaikowski, Prokofjew. Also, das ist für diese Generation gar nicht unüblich und ich persönlich finde es auch musikalisch sehr befriedigend. Es ist ja auch so, dass wir oft Rezitals spielen, in denen wir einen kleinen Querschnitt der Musikgeschichte bieten, von Leclerc bis Gia Cancelli. Warum sollten wir es also nicht auch mit einem Orchester tun können?
We could start with a Leclerc Sonata and end with Gia Cancelli. Why can't we do it with orchestra?
SWR 2 zur Person Vadim Glusman. Der damals 30-jährige Geiger spielte hier Johannes Brahms, den langsamen Satz aus dem Violinkonzert mit dem Rundfunksymphonieorchester Saarbrücken unter Leitung von Günter Herbig. Vadim Glusman ist unprätentiös. Er versucht, alles möglich zu machen, mit offenem Lächeln und der Bereitschaft, auch die nötige Pause zu verkürzen, öffnet er die Tür seiner Garderobe und empfängt zum Gespräch. Er möchte geben. Sie stehen auf der Bühne. Sie platzieren ihr Instrument unterm Kinn und heben den Bogen. Was geben Sie in diesem Moment dem Publikum? Öffnen Sie Türen? Dringen Sie ein in die Herzen, in das Bewusstsein der Menschen, die Ihnen bzw. dem Komponisten zuhören?
I give everything I have. I also hope that they give me.
Ich gebe ihnen alles, was ich habe. Ich hoffe auch umgekehrt, dass sie mir alles geben. Die Komponistin Sofia Gubaidulina gab mir mal einen fantastischen Gedanken mit auf den Weg. Sie sagte, ein erfolgreiches Konzert braucht ein Triumvirat, basierend auf Talent. Einen talentierten Komponisten, einen talentierten Interpreten, Künstler und ein talentiertes Publikum. Sie hat damit eigentlich lediglich in Worte gefasst, was ich persönlich schon immer gefühlt habe, aber nie wirklich verbalisieren konnte. Das Publikum ist ein ebenso wichtiger Teil eines Konzerts wie wir Interpreten oder der Komponist, ob er noch lebt oder nicht. Denn wenn ich nicht für ein Publikum spiele, dann ist mein Leben total bedeutungslos. Wenn man das Publikum herausnimmt aus der Kette, dann gibt es für mich keinen Existenzgrund. Warum sollte ich dann senden, was ich zu senden habe? Also, so sehr ich mir dessen bewusst bin, dass ich derjenige bin, der die Klänge entstehen lässt, so sehr bin ich mir dessen bewusst, dass es die Zuhörer sind, die die Klänge empfangen und die Energie zurückschicken.
As much as I realize, of course, that I am there to produce this sound, I am as much aware that they are there to receive it and send the energy back.
Würden Sie in diesem Zusammenhang auch das Wörtchen Liebe verwenden?
Well, if love is some means to you,
wenn Liebe für Sie bedeutet, dass Sie ohne etwas nicht leben können, dann kann ich sagen ja. Es ist dasselbe, wie wenn Sie jemanden fragen, was ist Glück? Wie kann man das erklären? Man weiß, wann das ist, aber man kann es nicht erklären. Und so ist es mit der Liebe.
Felix Mendelssohn-Bartholdy, der dritte Satz aus dem Violinkonzert E-Moll Opus 64 in der Interpretation von Vadim Glusman und dem Rundfunksymphonieorchester Saarbrücken unter Leitung von Mark Kisocci. Ich denke und bin überzeugt davon, dass Musik Liebe sein kann. Wie geht Ihnen das?
Depending what you mean by it. I will never forget at another festival that I have in Chicago.
Musik ist Liebe. Das hängt aber davon ab, was man unter Liebe versteht. Ich werde nie vergessen, ein anderes Festival, das ich betreue in Chicago. Da haben wir Schumanns Klavierquintett gespielt und es ist Tradition dort, dass es keine Programmnotizen zu den Werken gibt. Wir sprechen darüber. Reihum, einer von uns erzählt immer etwas über das betreffende Stück auf der Bühne. Da hat zum Beispiel ein Kollege von mir all die fantastischen Dinge über Schumanns Klavierquintett erzählt und ganz am Ende sagte er einen Satz, der unsere Aufführung 10-mal besser machte. Nur einen Satz. Er sagte, diese Musik handelt nicht von der Liebe, diese Musik ist Liebe. Wenn wir das als Beispiel nehmen, dann kann ich Ihre Frage mit Ja beantworten. Musik kann Liebe sein. Liebe ist etwas, das geht zumindest mir so, ohne dass man nicht leben kann. Liebe ist essentiell fürs Überleben. Dann ja, dann ist Musik Liebe.
It is essence for your survival. Then yes, that's love.
Ich würde gern noch ganz weit zurückgehen und einen kurzen Blick auf die Anfänge Ihres Musikmachens richten. Sie haben eben von den Talenten gesprochen. Waren Ihre Eltern auch talentierte Musiker? Kommen Sie aus einer musikalischen Familie?
Both parents are professional musicians. Uh-huh. My father is a clarinetist and conductor, my mother is a musicologist.
Ja, meine Mutter und mein Vater sind Profimusiker. Mein Vater ist Klarinettist und Dirigent, meine Mutter ist Musikwissenschaftlerin. Auch einer meiner Großväter wurde Profimusiker, er war Trompeter. Und der andere Großvater und meine Großmütter studierten Musik, wurden dann aber durch den Zweiten Weltkrieg gezwungen, etwas anderes zu machen. Der eine wurde Ingenieur, die Großmutter Medizinerin. Also da ist auf jeden Fall viel Musik im Blut der Familie.
Also, Ihr Zuhause war geflutet von guter Musik, von klassischer Musik. Und Sie haben gewusst, dass Sie Musiker werden würden?
No. All these stories about children that want to practice 10 hours a day, these are stories.
Oh nein, überhaupt nicht. All diese Geschichten über die großen Wunderkinder, die 10 Stunden am Tag üben, das sind alles nur Geschichten mit ein paar sehr, sehr wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Nein, es war so. Ich erinnere mich nicht daran, dass es mal keine Musik gab zu Hause. Irgendeiner spielte immer. Klänge waren immer da. Entweder eine Schallplatte oder einer übte und es kamen Schüler, irgendwas war immer los. Es war dann letztendlich mein Wunsch, Musik zu lernen. Aber der Beweggrund? Ganz einfach. Es war Eifersucht. Ich war eifersüchtig auf all die Schüler, die von meinen Eltern unterrichtet wurden. Ich habe damit einfach nach Aufmerksamkeit geschrien. Es gab kein bewusstes Bedürfnis, meinerseits Musiker zu werden. Nein, absolut nicht. Es war einfach eine Art Trotz.
Großartige Geschichte. Sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Aus Eifersucht zum Musiker. Das ist wirklich herrlich. Und Sie nahmen die Violine?
No, I wanted piano, because my father told me in Russian piano is a male and violin is female.
Nein, ich wollte Klavier lernen, denn mein Vater hat mir erzählt, in Russland gilt das Klavier als männlich und die Violine als weiblich. Ich war damals 6 Jahre alt und er machte mir klar, dass das Klavier der König war und die Geige die Königin. Und es ist ja selbstverständlich, dass ich den König wollte. Und als sie dann endlich zugestimmt hatten, dass ich Musik studieren durfte, kamen diese Prüfungen. Wir hatten so ein System, wie es auch in der damaligen DDR gepflegt wurde. Spezialmusikschulen. Dieselbe Idee. Man hatte ein Vorspiel, 200 Kinder auf 5 Plätze. Und ein Teil des Vorspiels war, dass sie sich die Hände genau betrachteten. Und wenn dann die Liste der angenommenen Kinder ausgehängt wurde, dann stand neben dem Namen auch das entsprechende Instrument. Das heißt, sie entschieden, welches Instrument das Kind spielen sollte. Das Ganze basierend auf der Art des Talents, des Gehörs, Gedächtnis und Struktur der Hände. Und wenn ich mir heute meine Hände anschaue, muss ich sagen, sie hatten absolut recht. Das sind keine Pianistenhände.
Kind of talent, kind of hearing, memory and structure of hands. And looking at my hands today, they were perfectly right. This is not pianist's hand.
Wir hörten hier Vadim Glusman gemeinsam mit dem Orchestre National de Belgique unter Leitung von Andrei Boreyko, das Finale aus dem Violinkonzert D-Dur Opus 35 von Peter Tschaikowski. Vadim Glusman, am Ende unseres Gesprächs. Wenn Sie vielleicht noch kurz in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich? Gibt es da so Dinge, die Ihnen ganz wichtig sind? Ja, was wünschen Sie sich?
To do what I do for as long as I can. I have many wishes.
Das, was ich tue, noch so lange wie möglich tun zu können. Ich habe viele Wünsche. Dazu gehört auch zu wissen, wann Schluss ist. Ich bin jetzt 45, bin wohl so auf dem Höhepunkt dessen, was für mich möglich ist, und ich merke, dass immer wieder Fragen auftauchen können. Es ist eine große Kunst, sagen zu können, ich höre auf, es ist Zeit. Es gab sehr wenige Musiker in der Musikgeschichte, die dazu in der Lage waren. Das ist also ein Wunsch, dass ich dieses Bewusstsein habe. Ich wünsche mir aber auch, dass meine Studenten noch ein Publikum haben werden. Ich bin sehr positiv, dass ich noch genügend Publikum haben werde, aber ich hoffe, dass wir in 100 Jahren auch noch Publikum haben werden. Aber dazu muss etwas getan werden, das kommt nicht von selbst. Und dazu brauchen wir Bildung. Wenn es ein Ding gibt, das die Welt retten könnte, dann ist es Bildung. Je mehr ich darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss, die Essenz in nahezu allen Konflikten auf der Welt, und ich meine damit nicht nur politische und kriegerische Konflikte, nein, überhaupt nicht, auch die kleinsten Konflikte, deren Essenz lautet immer in irgendeiner Form Dummheit, Unwissen. Unglücklicherweise gibt es dann diejenigen, die sich aus Dummheit und Unwissen Vorteile verschaffen. Und was dann passiert, wissen wir alle. Und deswegen sage ich Bildung, Bildung, Bildung. Und ich meine nicht nur musikalische Bildung. Natürlich habe ich persönlich daran besonderes Interesse, denn ich wünsche mir, dass es weitergeht mit der Musik. Ich meine damit Bildung im Allgemeinen. Kinder von jung an sollten nicht nur noch mit iPhone und Samsung aufwachsen, sondern sie sollten auch noch etwas Schönes haben. Kinder wissen das sofort. Sie haben keine Vorurteile. Man muss ihnen die Gelegenheit geben. Schülerkonzerte zum Beispiel. Da muss man das Geld mal vergessen. Hier geht es um das Überleben der menschlichen Rasse. Das ist ein bisschen mehr wert.
SWR 2, das war zur Person Vadim Glusman. Mein Name ist Roland Kunz und zum Schluss hörten wir noch einen der beliebtesten und meistgespielten Sätze der Konzertliteratur, den Finalsatz aus Max Bruchs erstem Violinkonzert G-Moll Opus 26. Solist Vadim Glusman und Andrew Litten dirigierte das Bergen Philharmonic Orchestra. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de und hier unter der Rubrik Zur Person zu finden. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 Lesenswert Magazin.